1. Mose Kapitel 22 und schlagt auch gleichzeitig auf Hebräerbrief Kapitel 11. Ich möchte zu Beginn eine Geschichte erzählen. Persönliche Geschichte. Eine Geschichte von einer wunderschönen Taschenuhr. Die habe ich mir gekauft in Prag vor vielen, vielen Jahren. In Prag auf der Straße von einem Straßenhändler. Die hat mich so richtig angelacht, die Uhr, die war einfach wunderschön. Sah richtig gut aus, war auch unheimlich günstig. 2 Tage lang hat sie funktioniert, dann ist sie stehen geblieben. Ich habe sie dann hier zum Uhrmacher gebracht, oder in Österreich damals noch, und der hat gesagt, das wird mehr kosten, das Ding zu reparieren. Das ist einfach nur Schrott, was da drin ist. Aber die sah richtig gut aus. Ich habe die heute noch, die liegt noch immer daheim in Österreich, sonst hätte ich sie heute dabei. Die sah so gut aus, ich wollte sie gar nicht wegschmeißen. Aber das Ding hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das eine Marke war, ob da eine Marke drauf stand, ne? Aber man kann viel draufschreiben. Ich habe in Jordanien am Straßenmarkt ein Fußballdress gekauft, wo Adidas draufsteht, und für ein paar Euro. Da kannst du auch eine Rolex kaufen, für unter 100 Euro steht auch Rolex drauf, aber ihr wisst, das, was draufsteht, ist nicht unbedingt immer das, was drin ist. Es gibt viele Christen, die so sind, ne? Namenschristen, aber es ist nicht immer das drin, was auch draufsteht. Aber stellt euch vor, ich habe hier 2 Produkte. Ich würde euch 2 Produkte vorlegen. Von mir aus 2 Uhren oder je nach eurer Vorliebe 2 Akkuschrauber oder vielleicht ein ferngesteuertes Auto oder vielleicht 2 Mixer oder irgendwelche Geräte. Und das eine ist irgendwie so ein No-Name-Produkt, wahrscheinlich irgendwo aus Fernost. Das sieht äußerlich richtig gut aus. Aber kein Mensch weiß, was da drin ist an Technik. Keiner hat es irgendwie geprüft, da ist kein Prüfsiegel drauf, wissen nicht, ob das durch eine Qualitätskontrolle durchgelaufen ist. Und dann 2. Produkt, das sieht dem ersten sehr, sehr ähnlich, also wahrscheinlich wurde das erste von dem zweiten kopiert, aber das 2. Produkt ist ein deutsches Markenprodukt. Da steht Made in Germany drauf, und da ist ein TÜV-Siegel drauf, und da ist vielleicht noch der Aufkleber von dem Prüfsiegel der Stiftung Warentest drauf, auf dem draufsteht, wurde getestet, sehr gut erfunden. Und ich lege dir 2 Teile vor die Nase, und du darfst dir eines davon aussuchen. Welches würdest du dir nehmen? Das Markenprodukt, oder? Das Geprüfte, das Bewährte, das Getestete. Wir würden das Markenprodukt nehmen. Und wisst ihr was, das bringt diesem Markenhersteller alle Ehre. Und er hat übrigens auch keine Angst vor der Prüfung. Die haben daheim im firmeneigenen Testlabor dieses Teil schon 100 Male selbst getestet. Und die wissen, dieses Produkt wird den Test bestehen. Also die schicken ihre Produkte dann nicht zur Stiftung Warentest oder zum TÜV, um herauszufinden für sich selbst, wie gut das Produkt ist. Nee, die schicken das dahin, um anzugeben eigentlich, um ihr Produkt herzuzeigen, um es zu präsentieren. Und so ist es mit unserem Glauben. Epheser Kapitel 2 sagt uns, dass wir Gottes Werkstücke sind, dass wir Gottes Kunstwerke sind, die er bereitet, weil er Werke mit uns vorhat. Und das ist eine wichtige Lektion in unserem Leben, ganz wichtige Wahrheit. Du und ich, wir existieren nicht für uns selbst. Es geht nicht darum, möglichst viel Spaß zu haben in diesem Leben, und wer mit den meisten Spielsachen stirbt, hat gewonnen. Nee, wir leben für ihn. Wir existieren für Gott, um ihn Ehre zu bringen. Das ist das Geheimnis unseres Lebens. Und damit wir als schöne, als reife, als Jesus ähnliche Personen in die Ewigkeit eingehen. Und diese Erde hier, das ist Gottes Testlabor. Da werden wir geschliffen, da werden wir getestet, da werden wir entwickelt zu echten Qualitätsprodukten. Unser Glaube wird geformt. Und Gott lässt Versuchungen zu, Gott lässt Prüfungen zu in unserem Leben, nicht um uns zu zerstören. Im 1. Korintherbrief sagt er uns ganz klar, 1. Korinther 10, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Ja, er wird zulassen, dass wir an das Ende von uns selbst kommen, dass wir uns an ihn klammern, das wird er zulassen, aber er wird nie mehr zulassen, als wir gemeinsam mit ihm durchstehen können. Und so, wenn du sein Kind bist, egal, was du gerade durchmachst in deinem Leben, er ist bei dir und du kannst mit ihm durchgehen. Du kannst siegreich sein, du kannst standhaft sein, du kannst bewährt sein. Du magst dich nicht so fühlen, aber das ist die Wahrheit. Also halt fest an ihm und folg ihm und alles wird gut. Hab keine Angst vor Prüfungen. Hab keine Angst, in Prüfungen zu sein. Gott lässt Prüfungen in unserem Leben nicht zu, um uns zu zerstören, sondern um uns zu stärken, um uns reifen zu lassen. Und letztendlich, um uns herzuzeigen, sodass wir ihm Ehre bringen, zu seiner Ehre, zu seiner Freude. So wie der Teufel gesagt hat zu Gott im Hiob: Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann, der so rechtschaffen und so redlich ist, der Gott fürchtet, der das Böse meidet. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und der Teufel hat gesagt, ja klar, der tut das alles nur wegen dem Zeug, das du ihm gibst. Nicht, weil du es ihm selbst wert bist. Und Gott hat gesagt, willst du sehen? Und Hiob hatte die Ehre, hatte das Vorrecht, Gottes unendlichen Wert zu bezeugen. Dass Gott es wert ist, angebetet zu werden, egal, ob er uns viel gibt oder viel nimmt. Nicht wegen dem, was er uns gibt, sondern einfach wegen dem, wer er ist. Und das war Hiobs Reifeprüfung. Und ihr wisst, er hat sie bestanden. Am Ende war er doppelt gesegnet. Und Gott wurde geehrt in seinen Worten, dass er gesagt hat, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Und vielleicht das Beste an dem Ganzen, er hat Gott tiefer kennengelernt in seiner Prüfung. Er hat am Ende gesagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Heute wollen wir uns die glaubensreife Prüfung von unserem Vater im Glauben Abraham ansehen. Und er hat das Vorrecht, die Ehre, ein Bild darzustellen für Jesus und sein stellvertretendes Opfer für uns. Und das ist eine Ehre. Leute, jedes Mal, wenn wir durch eine Prüfung gehen dürfen, ist es ein Vorrecht, ist es eine Ehre. Wir dürfen was herzeigen. Wir dürfen Gott ehren. Aber Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Und er hat in seiner Reifeprüfung einen tieferen Einblick in Gottes Herz bekommen als irgendjemand sonst im Alten Testament, wahrscheinlich als viele im Neuen Testament sogar. Abraham und auch sein Sohn Isaak, die haben, wie es im Philipperbrief Kapitel 2 heißt, die Gemeinschaft seiner Leiden erlebt. Unfassbare Tiefe in Beziehung mit Gott erlebt. Und ja, das war total krass, das war total schwer, aber ich glaube, dass sowohl Abraham als auch Hiob rückblickend wahrscheinlich gesagt haben, Das war die beste Zeit in meinem Leben. Ich möchte diese Zeit nicht wissen. Weil ich war nie davor so tief mit Gott. Und Gott so nah wie in dieser Zeit. Er hat sich mir offenbart in meiner Prüfungszeit. Und Gott hat so seinen Weg mit uns. Gott ruft uns nicht gleich am zweiten Tag, nachdem wir uns bekehrt haben, zur Reifeprüfung, zu so einer Art von Prüfung. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen. Gott trainiert uns so Schritt für Schritt Glaubensmuskeln. Ne? Wie bei einer Hantel. Ne? Wir fangen mit einer Scheibe an und dann, wenn der Muskel durch diesen Widerstand stark genug ist, dann legen wir die nächste Scheibe drauf. Und wenn er dann wieder ein bisschen stärker ist, dann kommt die nächste Scheibe drauf und so weiter und so fort. So formt Gott unseren Glauben in unserem Leben. Und wir haben das Glaubensleben von dem Abraham ja schon studiert. Abraham geht zu diesem Zeitpunkt hier im Kapitel 22 schon ungefähr 50 Jahre lang mit Gott. In Hebräer 11, Vers 1 haben wir eine Definition von dem, was Glauben ist. Da steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Diese Welt, die wir mit diesen fünf Sinnen, irdischen Sinnen, die wir haben, erfassen können, diese irdische Welt ist nicht alles. Es existiert auch eine geistliche Welt, eine unsichtbare Welt, ein unsichtbarer geistlicher Bereich. Und in diesem unsichtbaren Bereich spielen unsichtbare Dinge eine wichtige Rolle. Dinge wie Glauben und Hoffnung und Liebe. Aber diese unsichtbare geistliche Welt ist wichtiger und ist beständiger als diese irdische Welt. Diese irdische Welt wird vergehen, aber die geistliche Welt wird ewig bestehen. Und wir erfahren diese geistliche Welt durch Glauben, durch Vertrauen auf Gott und auf sein Wort. Und unser Glaubensleben beginnt eigentlich da. An dem Punkt, wo wir durch Gottes Gnade erfassen können oder wo uns bewusst wird, ja, es gibt noch mehr. Es gibt einen geistigen Bereich, es gibt eine geistige Welt, es gibt Gott, es gibt die Ewigkeit. Hebräer 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Wir sind keine Zufallsprodukte, keine ausgewachsenen Affen irgendwie, geschaffen von einer zufälligen Evolution. Nein, wir sind geschaffen von Gott. Und die Welt, die Schöpfung bezeugt, Gott existiert. Ein wunderbarer, herrlicher, kreativer, wunderschöner Schöpfer. Und wenn er existiert und er mich gemacht hat, dann hat mein Leben was mit ihm zu tun. Und so zu Beginn unseres Glaubenslebens schenkt Gott uns durch seinen Heiligen Geist die Gnade, geistlich zu sehen, zu erfassen, okay, es gibt noch mehr. Und wenn wir durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen auf Jesus geistlich neu geboren werden, dann entwickeln wir geistlich neue Sinne, unter Anführungszeichen. Es ist ja so, je älter wir werden, desto schwächer werden unsere irdischen Sinne. Wir hören nicht mehr so gut. Ich höre nur mehr das, was ich hören will. Hä, was, Schatz? Wir sehen nicht mehr so gut. Und so diese irdischen Sinne werden schwächer. Aber hoffentlich, je älter wir werden, werden unsere geistlichen Sinne stärker und gewinnen die Oberhand in unserem Leben. Und das ist geistliche Reife eigentlich. Ich habe Jesus noch nie gesehen, nicht mit meinen irdischen Augen. Aber Leute, ich habe Jesus gesehen. Hebräerbrief 2, Vers 9 lesen wir, wir sehen aber Jesus. Im Kapitel 12, lasst uns den vor uns liegenden Wettlauf mit Ausdauer laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also wir sehen, wir schauen mit den Augen des Glaubens. Ich habe Gott noch nie gehört. Nicht akustisch, manche Leute haben das. Aber ich habe Gott noch nie gehört. Aber ich kann bezeugen, ich habe Gott gehört. Nicht mit meinen irdischen Ohren. Aber ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen. Er spricht jetzt zu uns durch sein Wort. Im Psalm 34 heißt es, schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich ist der Mensch, der sich bei ihm bergt. Ich habe die Güte Gottes geschmeckt. Nicht mit meinem irdischen Geschmackssinn. Aber ich habe ihn geschmeckt. Epheser 5 sagt uns, dass das Opfer Jesu ein Wohlgeruch ist. Apostelgeschichte 17. Er spricht Paulus davon, dass wir ihn, der uns nicht fern ist, der nicht fern ist von jedem von uns, dass wir ihn tastend fühlen und finden möchten. Und so tasten wir uns im Glauben an Gott heran und wir hören und wir sehen und wir schmecken ihn durch Glauben. Und hoffentlich nimmt unser geistiges Leben immer mehr die Überhand über unser fleischliches, über unser irdisches Leben. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es hier, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und unser Glaube, unser Vertrauen, unsere geistliche Reife wächst in Prüfungen und Durchprüfungen, in Versuchungen und in Herausforderungen, so wie ein Muskel durch den Widerstand wächst. Und Gott legt hier eine Scheibe nach der anderen auf unsere geistliche Glaubenshandel sozusagen. Und das haben wir im Leben von Abraham gesehen. Wiederhol ein bisschen. Zuerst rief Gott den Abraham aus seiner heidnischen Kultur und aus seiner heidnischen Familie heraus. Und der erste Glaubensschritt war, diesem Ruf Gottes zu folgen und zu gehen. Das ist der erste Schritt, zu gehen. Die erste Prüfung. Diese Erfahrung des Herausrufens, diese Erfahrung zu machen, ich bin ja zufrieden mit meinem Leben. Nur mit diesem irdischen Zeug, mit Materialismus, mit meinem Götzendienst. Es muss mehr geben. Das kann nicht alles sein. Und Gott schenkt uns Gnade, öffnet uns die geistlichen Augen zu sehen, seine geistliche Welt und ihn zu erkennen. Sündenerkenntnis, Offenbarung von Jesu Opfer für uns am Kreuz, das uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Und er ruft uns heraus und da kommt dieser Bekehrungsschritt, wo wir das alte Leben zurücklassen ohne Gott und wo wir uns entscheiden, ich möchte Jesus nachfolgen und ich möchte ihm vertrauen. Nicht länger auf meine Selbstgerechtigkeit, meine Versuche, mich selbst zu erlösen, sondern auf das, was Jesus für mich getan hat am Kreuz, allein. Und so hörst du Gottes Ruf und du machst diesen ersten Schritt der Bekehrung, ist ein Glaubensschritt. Und dann merkst du, wo so diese ersten Berufungen auf deinem Herzen wachsen. Oder merkst, Gott ruft dich zu etwas oder in etwas. Bei Abraham war es, dass Gott ihm gesagt hat, zieh aus deinem Land. Du hörst Gott reden und du reagierst. Du machst einen Schritt im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Hebräer 11, Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam. Glaube und Gehorsam gehören immer zusammen. Er war ihm gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Und ihr kennt es. Ihr kennt, was eure fünf irdischen Sinne euch sagen, wenn ihr so einen Schritt macht. Die sagen, du bist verrückt. die rebellieren gegen das Leben im Glauben. Und ich bin mir sicher, die Nachbarn von Abraham haben gesagt, hey Abraham, du bist durchgeknallt. Und seine Eltern haben gesagt, hey, das macht keinen Sinn. Seine Frau hat gesagt, bist du dir sicher, Schatz? Als Gott mich hier nach Grünstadt gerufen hat, ich habe das alles gehört. Meine Eltern haben gesagt, du bist unvernünftig, du ruinierst dein Leben, was willst du dort? Wie wirst du meine Familie erhalten? Wie wird das mit der Rente sein? Wie soll das alles funktionieren? Und ich wusste nicht mal, wohin. Ich musste erst mal auf der Karte nachschauen, wo ist Grünstadt überhaupt? Und ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Aber tief in meinem Herzen wusste ich, dass Gott gesagt hat, geh, da will ich, dass du hingehst. Ich habe den Scott getroffen, den ersten Pastor der Gemeinde hier auf einer Konferenz. Ich kannte den Scott nicht. Ich hatte keine Ahnung, wo Grünstadt ist. Ich hatte nie im Leben daran gedacht, nach Deutschland zu gehen. Ich bin Österreicher, okay. Aber während wir da beim Essen zusammen saßen, und es war so eine Zeit, wo ich gerade mit meinem Studium fertig war und Bewerbungen geschrieben habe, irgendwie offen war für alles und wirklich dieses Gebet auch hatte, Herr, führ mich. Und während ich mit diesem Typen, den ich gerade getroffen hatte, zusammensaß, hat Gott zu meinem Herzen gesagt, da will ich, dass du hingehst. Wo ist das? Hä? Soll ich mal nachschauen? Wie wird das funktionieren? Keine Ahnung. Aber Gott hat gesagt, geh. Also bin ich 2 Wochen später nach Grünstadt umgezogen. Das ist eine lange Geschichte. Habe erstmal auf der Luftmatratze geschlafen im Wohnzimmer des Pastors. Glaubensschritt. Öffentlicher Glaubensschritt. Ne? Abraham zieht aus. Glauben ist ja nicht nur was Theoretisches, was keiner sieht. Nee, Gott spricht zu uns und wir machen echte Schritte im Glauben. Und hey, wenn das nicht funktioniert, dann wird es echt peinlich. Da ist Überwindungsschritt. Wir müssen erst diesen Schweinehund überwinden und sagen, okay Gott, ich gehe im Vertrauen auf dich und Gott, wenn du nicht dahinter stehst, dann falle ich hier gewaltig auf die Nase. Und dann werden alle Freunde und alle Nachbarn und alle, die sagen, hey, du bist durchgeknallt, werden sagen, hey, ich habe es doch gesagt. Also ein Schritt im Glauben, ein Schritt gegen unsere Gefühle, gegen unsere irdischen Sinne, die rebellieren dagegen, im Glauben zu leben. Aber es ist der erste Schritt, wir ziehen aus. Das ist diese Prüfung des Gehens. Schritt der Überwindung. Und je nach unserem Sicherheitsbedürfnis oder nach unserer Kontrollsucht ist das bei dem einen stärker als beim anderen. Aber dieser Glaubensschritt des Gehens ist auch immer ein Abenteuer. Das ist immer begeisternd, wenn wir Gottes Ruf hören und wir machen Schritte im Glauben. Wow, das ist aufregend. Oder vielleicht ist es deine Hochzeit. Gott hat diese Person, diesen Mann, deine Frau in dein Leben gebracht und du sagst, hey, wow, sie ist wunderschön und sie ist so nett und sie braucht gar nicht viel. Und du machst diesen Glaubensschritt und ihr heiratet oder vielleicht ist es ein Missionseinsatz oder dieser neue Job oder dieser Glaubensschritt in diesen neuen Dienst, zu dem Gott dich beruft. Oder vielleicht kaufst du dieses Haus, für das du gebetet hast. Oh, was für ein Abenteuer, ich habe Gottes Reden gehört, juhu, ich komme, ich gehe. Sehr gut, das ist eine Glaubensprüfung. Aber dann, wenn wir ausgezogen sind, wenn wir gegangen sind, dann kommt diese Glaubensprüfung des Bleibens. Denn ihr wisst, als Abraham in das Land kam, hat es nicht so ausgesehen, wie er sich das vorgestellt hat. Da war eine Hungersnot in dem Land, eine Dürre. Und seine irdischen Sinne haben zu ihm gesagt, du Depp. Und seine Frau hat wahrscheinlich gesagt, bist du dir sicher? Und er hat sich wahrscheinlich selbst gefragt, Gott, warst das du? Habe ich richtig gehört? Und wir haben gesehen in den letzten Kapiteln, wie der Herr ihm eigentlich immer mehr und mehr genommen hat. Seinen Vater, seinen Neffen Lot, das fruchtbare Land, immer mehr Absonderung von der Welt, hat ihm immer weiter herausgerufen. Seinen Sohn Ismael. Ismael war so sein Plan B, aus eigener Kraft, aus eigener Weisheit. Wenn das mit dem Sohn der Verheißung, mit Gottes Verheißung nicht klappt, dann habe ich hier noch meinen anderen Sohn, meinen Plan B, meinen Ismael. Und wir haben das letzte Woche gesehen, Gott hat den Plan B in die Wüste geschickt, weggeschickt. Also hier haben wir die Prüfung, in Gottes Berufung zu bleiben. Das Leben als Missionar in Grünstadt war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und irgendwann wachst du auf, nimmst die rosarote Brille ab und guckst dir deinen Schatz an und siehst, oh, ich habe einen Sünder geheiratet. Ehe läuft vielleicht nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deine süßen Kinder, für die du so gebetet hast, werden Teenager. Du denkst, ich würde sie manchmal gerne opfern. Und niemand schätzt deinen Dienst, den du tust. Dein Job wird langweilig. Dieses Haus, was du im Glauben gekauft hast, hat Leichen im Keller. Morsche Leitung oder irgendwas. Ich meine, habt ihr euch je gefragt, warum das Haus zum Verkauf stand? Oder warum dieser Job frei war? Vielleicht war da jemand anderer, der wirklich hart gebetet hat und gesagt hat, Herr, schick uns irgendjemanden, der uns dieses Schrotthaus abkauft. Oder Herr, gib mir einen neuen Job, ich halte es nicht mehr aus. Oh Mann. Aber jetzt ist es dein Haus. Jetzt ist es dein Job. Jetzt ist es deine Frau oder dein Mann, dein Teenager. Jetzt ist es deine Verantwortung. Und die Begeisterung, die anfangs da war, die lässt so ein bisschen nach. Und du hörst all diese anderen Stimmen, die dir jetzt sagen, hey, das hast du nicht nötig. Lass es fallen, lass dich scheiden, lauf weg, schmeiß es hin. Aber du weißt, dass Gottes Wort und von dieser leisen Stimme in deinem Herzen, die dir sagt, ja, das ist dein Platz. Und ja, du hast es nötig. Meine Pläne sind so viel höher als deine eigenen Pläne. Und hoffentlich kommst du an diesen Punkt, wo du, wie Jesus sagst, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Herr. Ich höre auf zu kämpfen. Hab du deinen Weg mit mir in meinem Leben. Und wahrscheinlich sagst du an dem Punkt dann auch, aber ja, ich kann es nicht. Nicht aus meiner Kraft. Ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht die Geduld, ich habe nicht die Liebe, ich habe nicht die Demut dafür. Und Gott sagt dir an dem Punkt dann wahrscheinlich, schön, dass du endlich an dem Punkt bist. Weil ich habe die Kraft für dich. Ich habe die Liebe für dich. Ich will dir Geduld geben. Ich will dir Barmherzigkeit geben. Und all den Trost und alles, was du sonst noch brauchst. Du bist nicht allein in dem Ganzen. Ich bin bei dir. Also vertrau mir. Und geh mit mir Tag für Tag. Stunde für Stunde. Ganz nah mit mir. Und so gehen wir in unserem Leben durch viele solche Prüfungen. Und wir lernen Geduld, oh Mann, das ist schwer. Und wir lernen Barmherzigkeit. Und wir lernen Treue und Liebe und Güte. Und dass wir aus eigener Kraft nichts tun können, aber dass wir alles in ihm tun können, der uns kräftigt. Und wir lernen seine Treue kennen. Und wir lernen, nicht aus dem Schaum zu leben, unseren 5 irdischen Sinnen nach, sondern aus dem Glauben zu leben, aus dem, was Gott mir sagt, nicht aus dem, was meine Sinne mir sagen. Und so werden wir reife Christen. Bis wir dann eines Tages, nach dieser kurzen Einleitung, zu so einer Reifeprüfung kommen. Und jetzt dürft ihr 1. Mose 22 aufschlagen. Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer. Das Land Moria, der Berg Moria, ist übrigens der Berg, auf dem später Jerusalem gebaut wurde und der Tempel gebaut wurde und auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Brandopfer spricht von völliger Hingabe. Das ist die Reifeprüfung in unserem Leben. Wenn Gott zu dir spricht und sagt: Ich will dein Liebstes. Ich will das, was dir am wichtigsten ist auf Erden. Leg es auf den Altar. Gib es mir. Das kann dein Job sein, deine Karriere sein, deine Sicherheiten, dein Auto, dein Haus, dein Traum zu heiraten, dein Partner, deine Kinder. Vielleicht sagt dir der Herr: Verkauf dein Haus. Ich möchte, dass du damit ein Waisenhaus in Indien finanzierst. Oder vielleicht sagt dir der Herr: Gib deine Freiheit auf, die du so sehr liebst. Und lass eine Flüchtlingsfamilie bei dir daheim wohnen. Oder gib deinen Job, deine Karriere auf und setz deine Gaben in der Gemeinde ein oder in einem Missionswerk oder in einem Wohltätigkeitsverein oder einen Bruchteil von dem verdienst, den du jetzt in deinem super Karrierejob verdienst. Vielleicht kriegst du auch gar nichts dafür und Gott sagt einfach: Vertrau mir. Als Jim und Elizabeth Elliot heiraten wollten, da hat Gott den Jim in die Mission gerufen und die Elisabeth musste, glaube ich, so 4 Jahre oder länger auf ihn warten. Und dann, als sie endlich geheiratet haben und sie gemeinsam aufs Missionsfeld nach Ecuador gingen, ist der Jim kurz darauf im Dschungel von den Indianern, die er für Jesus erreichen wollte, ermordet worden, gemeinsam mit seinen Kollegen. Was würdest du tun in der Situation, wenn du die Elisabeth wärst? Würdest du alles hinschmeißen? Würdest du sagen: Hey Gott, das war's, ich bin fertig mit dir? Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, ist eine bekannte Missionsgeschichte. Elisabeth Elliot ist mit ihrer kleinen Babytochter zurückgegangen in den Dschungel zu den Mördern ihres Mannes. Und hat ihnen das Evangelium, die gute Nachricht gebracht, von dem, was Jesus für uns getan hat, am Kreuz. Und da war eine riesen Erweckung in diesem Stamm und Gott hat Wunderbares getan. Oder Gott sagt: Leg deinen Sohn, leg deine Tochter auf den Altar. Was, wenn Gott deine Tochter oder deinen Sohn beruft, das Studium abzubrechen und als Missionar nach Afghanistan zu gehen, wo es lebensgefährlich ist. Ich habe letzte Woche gehört, ein Haupthindernis für die Freisetzung von Missionaren sind besorgte christliche Eltern. Und ich meine, ich kann das so gut nachempfinden. Aber was, wenn Gott sagt, leg ihn auf dem Altar, gib ihn mir. Darf Gott dir das sagen? Darf Gott dir diese Frage stellen, bin ich dir mehr wert als alles andere? Jesus hat es irgendwo gesagt, oder? Wer Vater, Mutter, Kind und so weiter, Äcker, Häuser mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jünger haben gesagt, wir haben alles verlassen, um dir zu folgen. Du bist die Nummer eins, du bist das Wichtigste, du bist das Zentrum, das ist, was Anbetung bedeutet. Für dich lebe ich. Und versteht, was Gott hier von Abraham verlangt, ist noch viel krasser als nur seinen Sohn aufzugeben. Ihr wisst, Isaak war die lebendige Verheißung Gottes. Alles, was Gott dem Abraham je verheißen hat, war in seinem Sohn Isaak. Und es war eigentlich so eine Prüfung, so ähnlich wie bei Hiob, wo die Frage war, ist Gott dir mehr wert als seine Verheißungen? Ist Gott selbst dir mehr wert als die Segnungen, die er dir gibt? Ist Gottes Wille höher für dich als deine Wünsche, auch wenn du es nicht verstehst? Aber versetzt euch mal in Abraham, diese Worte zu hören, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Könnt ihr das nachempfinden, was da im Herzen von Abraham abgegangen ist? Was? Übrigens ist das erste Mal, dass das Wort Liebe in der Bibel vorkommt. Und es ist im Kontext von der Liebe zwischen einem Vater und seinem Sohn, im Kontext von Opfer. Das ist der Prototyp von aller Liebe. Liebe des Vaters. Und seht hier, Gott gibt ihm ganz detaillierte Anweisungen. Er führt ihn an einen bestimmten Ort. Wie gesagt, der Berg Moria ist der Berg, auf dem Jerusalem gebaut wurde, auf dem der Tempel gebaut wurde. Der Berg, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Gott entwickelt hier ein Bild. Gott sagt Abraham genau, was er tun soll. Er ist dabei, ein Bild zu malen von seiner Liebe. Gott hat seinen Sohn für dich geopfert. Wow. Und im Prinzip sagt Gott hier Abraham oder auch zu uns Günther, Manfred, Helene, Susi, liebst du mich so sehr, wie ich dich liebe? Schätzt du mich so sehr, wie sehr ich dich schätze? Und Abraham, ich werde deinen Sohn nicht wegnehmen. Ich möchte, dass du ihn mir gibst, freiwillig. Ich möchte, dass du ihn eigenhändig opferst, durchbohrst mit deinem Messer und ihn mir verbrennst. Oh, wow. Ich kann nicht mal dran denken. Schnürt mir schon das Herz zusammen. Meinen Sohn opfern. Was, ihr habt sie gesehen vorhin, meine Jungs. Und ich meine, wir lesen das und wir wissen, wie das Kapitel ausgeht. Wir kennen das Gesetz, das Gott viel später gegeben hat. Dass Gott gesagt hat in seinem Gesetz, ich erlaube euch nicht, eure Kinder zu opfern. Ich möchte das nicht, das zu tun, wie die Heiden um euch herum das getan haben. Wir wissen, dass Gott Menschenopfer nie wollte und dass er es verabscheut. Und wir wissen, dass Gott es nie zugelassen hätte, dass Abraham seinen Sohn für ihn getötet hätte. Wir wissen das schwarz auf weiß aus seinem Wort, dass Gott nicht so ist, dass Gott es nicht will. Wir wissen, dass das Opfer, das Gott will, dass er uns als lebendige Opfer haben will. Uns als lebendige Opfer. Und wir wissen, dass der einzige Vater, der seinen Sohn opfern darf, dass es Gott, der Vater ist. Aber Abraham kannte Gott in diesem Sinn noch nicht so gut, wie wir ihn kennen. Und die Heiden überall um ihn herum, die haben ihre Kinder ihren Götzen geopfert, genauso wie die Menschen um uns herum ihre Kinder opfern auf dem Altar des Erfolgs. Ich meine, die Kinderkrippen sind voll mit vernachlässigen Kids um des Erfolgs willen, weil die Eltern irgendeiner Karriere nachjagen, und die Mülleimer der Abtreibungskliniken sind voll von ermordeten Babys, die ihren Eltern irgendwie nicht in den Kram passen. Leute, wenn wir selbstgerecht auf diese antiken Kulturen herabsehen, dann sind wir Heuchler. Unsere Kultur ist genauso pervers wie die damals. Leider, die Menschen haben sich nicht verändert, haben noch immer dieselbe Mentalität, dieselben Götzen. Und so war Abraham sicher überrascht, dass Gott das von ihm verlangen würde, aber es war nicht was total Fremdes oder was total Abgefahrenes. Es war kein No-Go in der Kultur, in der er damals gelebt hat. Die Kultur damals war Pro-Choice, wie wir heute sagen würden. Aber worauf ich hinaus will, ist, Abraham durchlebte diese Dinge wirklich. Für ihn war es nicht nur irgendwie ein theoretisches, theologisches Gedankenspiel. Das war Realität in seinem Leben, wie sehr sein Vaterherz gelitten haben muss. Aber wir sehen hier auch seinen Glauben, wir sehen hier, wie wir es letztes Mal schon gesehen haben, seinen sofortigen Gehorsam. Ich verstehe das nicht, ich verstehe nicht warum, ich verstehe nicht wie, aber Gott, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist geistliche Reife. Und er hat sicher kein Auge mehr zugetan, nachdem Gott ihm das gesagt hat. In Vers 3 lesen wir, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, dem Gott ihn genannt hatte. Wisst ihr, was interessant ist? Es wird in diesem ganzen Kapitel uns nichts berichtet von Abrahams Gefühlen. Die müssen wir nachfühlen. Warum? Ich glaube, weil Abraham handelte hier nicht nach seinen Gefühlen. Seine Gefühle haben ihm was anderes gesagt. Er handelte nach Gottes Wort. Ich weiß, wie er sich gefühlt hat. Er hat sich schrecklich gefühlt dabei. Ich weiß, was in seinem Herzen abging, weil ich bin auch ein Papa. Also er lebte im Glauben, nicht im Schauen. Alle seine Sinne haben geschrien, tu's nicht. Vers 4, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. 3 Tage lang war sein einziger Sohn tot in seinen Gedanken. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Erinnert euch das an irgendetwas? Vers 5, da sagte Abraham zu seinem Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Seht ihr, es war nicht nur Abraham, der hier Gott angebetet hat, Gott zu seinem Höchsten gemacht hat, und Isaak war irgendwie sein wehrloses Opfer. Nee, beide beteten Gott an auf diesem Berg. Isaak war nicht irgendwie ein kleiner, wehrloser Junge. Er war ein junger Erwachsener zu dem Zeitpunkt, in seinen 20ern. Manche glauben, dass er so um die 30 war. Isaak hätte seinen alten, 100-jährigen Vater leicht überwältigen können und sich wehren können und ihn abwehren können. Aber was wir haben hier einen Vater und einen Sohn, die Gott beide an die erste Stelle setzen in ihrem Leben und seinen Willen zuerst. Die sagen nicht, wie ich will, sondern wie du willst, die Gottes Willen ganz hingegeben sind. Wir haben hier einen Vater, der seinen Sohn gibt Und wir haben hier einen Sohn, der sich freiwillig dem Willen des Vaters und dem Willen Gottes unterwirft, der sich binden lässt, der sich selbst auf dem Altar legt. Und seht hier Abrahams Glauben. Er sagt, ich und der Junge werden zu euch zurückkehren. Er hatte Gottes Verheißung, dass Gott ihm gesagt hat, ich werde dir Nachkommen geben, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und dann haben wir letztes Mal gelesen im Kapitel 21, im Vers 12, dass Gott gesagt hat, nach Isaak soll dir deine Nachkommenschaft benannt werden. Also durch Isaak wirst du die vielen Nachkommen haben, es wird durch Isaak sein. Und Isaak war noch nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt. Er hatte noch keine Nachkommen. Und im Hebräer 11 können wir wieder den Kommentar nachlesen, was da abging in Abrahams Herzen. Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Übrigens, der einzige Sohn, das Wort für einzige hier, ist das Wort Monogenes. Der einzige seiner Art, der einzigartige. Isaak war der einzige Sohn der Verheißung. Und dieses Wort ist dasselbe Wort, das der Apostel Johannes verwendet für Jesus, den einzigen Sohn, den eingeborenen Sohn heißt in manchen Übersetzungen. Aber es bedeutet eigentlich so viel wie der einzigartige. Einzige seiner Art, einzigartige Sohn des Vaters. Und dann lesen wir da weiter in Hebräer 11, Vers 19. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn, das heißt Isaak, auch im Gleichnis empfing. Das war Abrahams Glaube. Gott hat mir gesagt, dass ich durch Isaak Nachkommen haben werde. Eigentlich Nachkommen, den verheißenen Nachkommen vor allem. Den verheißenen Retter, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Gott hat mir gesagt, durch Isaak werde ich den Nachkommen haben. Und Gott lügt nicht. Gott hält Wort, immer. Und so, wenn ich meinen Sohn töte, im Glauben, im Gehorsam zu Gott, dann muss Gott ihn wieder auferwecken, um seine Verheißung zu erfüllen. Das ist abgegangen in seinem Denken. Und zu dem Zeitpunkt damals war noch nie jemand auferstanden. Das ist Glaube. Vers 6, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Also er legte das Holz auf seinen Sohn, der junge Mann war stärker als sein alter Vater. Hier haben wir einen Sohn, der das Holz trägt, auf dem er geopfert werden soll. Kennst du jemanden, der das noch getan hat? Erinnert dich das? Siehst du hier das Bild für Jesus, das Gott hier malt? Und sie gingen beide miteinander. Es ist wieder ein Ausdruck von Einheit. Ich nehme an, irgendwo da auf diesem Weg hat Abraham dem Isaak erklärt, was Gott ihm aufgetragen hat. Und auch Isaak hat sich Gott unterworfen. Hat gesagt, okay, lass es uns tun. Lass uns Gottes Willen tun. Und sie gingen gemeinsam voran. Oh, was für ein Kreuzweg das gewesen sein muss. Was für Emotionen da in den Herzen da gewesen sein mussten. Und doch, glaube ich, war der Vater Abraham und sein Sohn Isaak einander näher als je zuvor. Und sie waren in größerer Einheit und Verbundenheit als je zuvor. Dem Willen Gottes hingegeben. Und Leute, eine Familie, die gemeinsam in eine Richtung geht, die gemeinsam Gott nachfolgt, ist eine wunderschöne Sache. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und ich glaube, er konnte das nur tun, weil Isaak sich binden ließ von ihm, freiwillig. Und ich stelle mir vor, dass Isaak mitgeholfen hat, hier auf den Altar zu klettern. Das ist eine Szene, die mich tief berührt hat in diesem Film, die Passion Christi, wo Jesus das Kreuz umarmt und wo er das Kreuz freiwillig auf sich nimmt. Und dann diese Szene, wo Jesus wirklich auf das Kreuz drauf kriecht und sich dem Willen des Vaters unterwirft, diese Hingabe an Gott, den Vater, und seine Hingabe an dich und mich. Wow. Und Abraham streckte seine Hand aus und er nahm das Messer, beim Pfadfinder Messer, und er nahm das Messer, wenn ich den Vers jetzt finde, Abraham streckte seine Hand aus und er nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Dann müsst ihr euch reinversetzen in diese Szene. Müsst ihr den Atem von Abraham hören. Und sein Herz klopfen. Und sehen, wie der Vater hinabsieht in die Augen seines Sohnes mit dem Schmerz in seinen Augen und das Zittern der Hand, dass das Messer hält, und der Blick des Sohnes, der hinaufsieht, seinen Vater anstarrt. Dieser Alles-oder-Nichts-Moment. Sie setzen da alles auf eine Karte. Entweder Gott ist Gott oder ist es nicht. Habt ihr das schon erlebt, solche Situationen? Ich habe das erlebt. Gott, entweder du bist Gott und du bist treu zu dem, was du gesagt hast, oder ich bin bankrott. Ich habe einen Schritt im Glauben gemacht, Gott, und entweder du bist treu, du bist Gott, oder du bist es nicht. Und Gott bringt uns an diese Punkte, zu diesem Test, zu dieser Reifeprüfung in unserem Leben. Und ich glaube, als sie hier einander das letzte Mal einander in die Augen geschaut haben, hat Isaak vielleicht gesagt, Papa, lass es uns tun. Und Abraham hat gesagt, ja, lass es uns tun. Ich glaube, ich glaube. Und wir werden es nie ergreifen können, was es bedeutet, hat für einen Vater seinen Sohn hinzurichten, seinen Sohn aufzuopfern. Und was es für den Sohn bedeutet hat, sich selbst als Opfer zu geben. Und Leute, es gibt nur einen Vater, der das wirklich für dich getan hat. Und es gibt nur einen Sohn, der das für dich getan hat. Und das ist Gott, der Vater. Und das ist Gott, der Sohn. Abraham und Isaak sind hier tiefer eingestiegen in das Geheimnis seines Lebens, als wir das vielleicht je tun werden. Aber wir wissen nur aus der Schrift, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das hat der Vater für dich getan. Das hat der Sohn Jesus für dich getan. Und wenn du je dran zweifelst, dass Gott dich lieb hat, dass Gott dich schätzt, dann schau auf das Kreuz. Er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich schätze dich so sehr. Vers 11. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Isaac hat gesagt, Papa, hast du es gehört? Steht nicht hier, ist meine Interpretation. Er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird er sehen, von dem man noch heute sagt, zur Zeit Moses, der das aufgeschrieben hat, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Auf dem Berg, wo Gott sich selbst als Opferlamm ersehen hat für dich und für mich. Und könnt ihr das nachempfinden, wie erleichtert Isaak war? Was für eine Freude er gehabt hat. Was für eine Freude ein Stellvertreter ist, der deinen Platz einnimmt, der für dich stirbt, damit du nicht sterben musst. Und Leute, wir sollten die freudigsten Menschen sein, die es überhaupt gibt. Ich habe einen Stellvertreter. Ich habe einen Herrn Jesus, der meinen Platz eingenommen hat, der meine Schuld, meine Sünde getragen hat und bezahlt hat am Kreuz, für mich auf meinem Kreuz, damit ich es nicht tun muss, damit ich frei sein kann, damit ich Leben haben kann. Was für eine Freude, dass wir erlöste Menschen sein dürfen, heute hier, wenn wir Jesus nur vertrauen. Schlagt mit mir schnell Psalm 103 auf. Wir sind gleich fertig, aber schlagt mit mir Psalm 103 auf. Lasst uns da mal ein paar Verse gemeinsam lesen. Ich lese die ungeraden Verse, ihr dürft die geraden Verse lesen. Lasst uns es tun. Psalm 103, Vers 1. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Oh, lobe den Herrn, meine Seele. Lass uns nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal, Vers 15, 1. Mose 22, vom Himmel her zu, und er sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und meine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Sie werdet stärker sein. Und in deinem Samen, in deinem Nachkommen, Einzahl, sagt uns Galaterbrief, Kapitel 3, ganz spezifisch. In deinem Samen, in dem Messias, in dem Retter, Jesus, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Lieber Bruder in Christus, liebe Schwester in Christus, freue dich an deiner Errettung. Freue dich. Und wenn du da bist und du noch nie umgekehrt bist zu Jesus und ihn angenommen hast und dich ihm anvertraut hast, warum nicht? Er lädt dich ein, es heute zu tun. Es ist ein einfaches Gebet, wo du in deinem Herzen sagst, ich verstehe, dass ich ein Sünder bin. Und diese Schuld trennt mich von Gott, der perfekt ist. Und ich habe verstanden, Jesus, dass du meinen Platz eingenommen hast, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und ich will nicht länger auf meine Selbstgerechtigkeit vertrauen, auf meine religiösen Werke, auf meine Anstrengung, mich selbst zu erlösen. Ich will auf dich vertrauen und das, was du am Kreuz getan hast für mich allein. Dass du ein perfektes Leben für mich gelebt hast, das ich nicht leben kann. Dass du am Kreuz meinen Platz eingenommen hast. Und dass du für mich auferstanden bist, um mir ein neues Leben zu geben. Ich nehme das für mich an. Ich vertraue mich dir an heute. Und ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Du sollst mein Herr und mein Gott sein. Ab heute jeden Tag. Wenn du dich noch nie zu Jesus bekehrt hast und du es heute verstanden hast, worum es geht in deinem Leben und was er für dich getan hat, sag ihm das heute in deinem Herzen, hier und jetzt. Ich glaube, hier bin ich. Und dann erzähl nachher jemandem davon und gib ihm Zeugnis. Und zuletzt, wenn du heute in der Prüfung bist, vielleicht alles in dir sagt, ich kann nicht hier bleiben an dem Platz, an dem Gott mich berufen hat. Vielleicht sagst du, ich kann nicht in dieser Ehe bleiben. Ich halte es nicht aus, ich überlebe es nicht. Denk an Isaak. Denk an Jesus, denk an den Altar, denk an das Kreuz. Jesus, der sein Kreuz auf sich genommen hat. Der gesagt hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und sieht auf Isaak, der ein neues Leben bekommen hat. Ein Auferstehungsleben. Ein Leben aus der Verheißung. Schau auf den Altar, schau auf das Kreuz, das dir sagt, Jesus, lieb dich. Schau auf Jesus, der zu dir sagt, ich bin bei dir, mit dir, im Feuerofen, wie mit diesen drei Männern in Daniel 3. Und deshalb können wir sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Und ich weiß nicht, ob uns Leben aus Glauben jemals leicht fallen wird. Es ist immer ein Kampf. Aber lasst uns dranbleiben. Lasst uns den Lauf vollenden. Lasst uns an Jesus festhalten. Lasst uns ihm Ehre bringen. Denn darum geht's. Und ich hoffe, dass wir unterwegs auch anderen Segen bringen können und ein Segen sein können. Amen. Lasst uns beten. Papa, lieber Vater, wir sind so dankbar für dieses Bild, das du uns gegeben hast. Das ist ein Einblick in dein Vaterherz und wir können das gar nicht völlig ergreifen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist tiefer zu verstehen, was du für uns getan hast. Und Vater, ich bitte dich, dass du unser Herz berührst, dass deine Liebe uns berührt und wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Und Vater, hilf uns in unseren Prüfungen. Stärke uns den Glauben. Herr, mach uns zu Menschen, die dir Freude bringen, die dir Ehre bringen. Soli Deo Gloria. Wir verstehen, das ist der tiefste Sinn in unserem Leben, das ist die tiefste Freude, das ist der tiefste Friede, wenn wir in deinem Willen gehen, wenn wir für dich leben, für dich allein. So stärke uns, wenn wir von hier gehen jetzt. Und steh uns bei, damit wir lebendige Opfer sein dürfen. Für dich zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.